Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Christian, bist du noch im ESC-Fieber? Ist das noch ein Thema?
Ich bin komplett im ESC-Fieber. Ich bin so auf ESC wie der Sänger der Italiener.
Ich kann nicht relaten, ich habe es nicht gesehen. Aber nein. Gut, schön, dass es noch ein Thema ist, weil ich hatte die Hoffnung, dass du mich ein bisschen aufklärst, was passiert ist. Ich habe nur ein paar Memes gesehen und ein paar lustige Kommentare.
Ja, perfekt. Dann können wir abgleichen, ob die Memes der Realität entsprechen.
Sehr gut. Außerdem war ich gerade im Kloster. Da würde ich dir gleich von erzählen.
Sehr gern. Ich war allein in der Kneipe, was der absolute Himmel war. Und ich war Schafe streicheln.
Ist auch voll schön. Ist das eine Metapher für irgendwas?
Das ist Chiffre.
Ich war Schafe streicheln, Tarkan.
Einsamer Schäfer sucht Schafe zum Streicheln.
Oh Gott. Oh Gott. Folge 96 von Gefühlte Fakten.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Wieso warst du im Kloster? Also früher hieß es ja, man wird ins Kloster geschickt. Entweder, wenn man nicht homosexuell sein durfte.
Oder gerade, weil man ungestört homosexuell sein wollte.
Und oder weil die Familie sehr arm war, oder? Es war doch auch oft so, dass man so die Babyklappe ab 18 war so das Kloster.
Echt? Ja. Du, das ist eher so deine Zeit um 1600. ich kenne Kloster nur aus so Sightseeings. Ich weiß auch gar nicht, ob das Kloster, bei dem ich war, ob das noch in Betrieb war oder nicht. War ganz schön.
Ja, waren denn dort Mönche?
Nee, eigentlich nicht.
Dann war es wahrscheinlich nicht mehr im Betrieb.
Es hat ja auch geregnet und also da waren trotzdem noch Menschen. Ich weiß nicht, ob Mönche, wie der moderne Mönch aussieht, ob die immer noch Kutten haben und aus irgendeinem Grund diesen halb rasierten Kopf.
Ich finde, der moderne Mönch, das hört sich ein bisschen an, wie wenn so ein Thüringer der moderne Mensch aussprechen würde.
Der moderne Mönch oder so ein Sat.1-Filmfilm. Ja. Oder so ein Comedy-Buch. Weißt du, kennst du diese Comedy-Bücher mit Erdmännchen vorne drauf oder mit so einem nackten Bein?
10 Fakten, die sie über Mönche noch nicht wussten.
Der moderne Mönch. Johannes ist ein ganz normaler Student, bis er eines Tages auf das Klosterinternat versetzt wird. Oh mein Gott, doch da trifft er die große Liebe seines Lebens. Ein wildes Abenteuer beginnt.
Ist Oh mein Gott auch der Titel?
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott ist der Titel.
Auf jeden Fall warst du warst im Kloster. Warum?
Ja, ich habe spaziermäßig alles durch. Mhm. Mir gibt das nichts mehr. Ich hatte jetzt wirklich jeden Park in Köln durchspaziert und habe einfach nach neuen Orten gesucht, um da zu spazieren.
Was waren deine Top 3 Parks in Köln bisher?
Ja, also Top 3 würde ich sagen, ich habe also den Skulpturenpark zum Beispiel ausprobiert, einfach um was Neues zu erleben.
Was ist der Skulpturenpark?
Der war schon gut. Ach, das ist einfach ein Park, wo Skulpturen sind. Das ist irgendwo in, ich weiß nicht wo, hier in Köln. Aha. Das war ganz nett. Die Skulpturen waren halt auch so eigenartig. Also es war nicht... Irgendwann wird Künstlern ja auch langweilig. Das waren nicht einfach irgendwelche Pferde und Reiter, sondern das waren halt wirklich ganz eigenartige.
Also es war so ein was wie ein Freilichtmuseum dann, oder was? Ist es dann? Also können dort Künstler im Park einfach ihre Sachen ausstellen?
Wenn ich ehrlich bin, ich habe minimal Recherche betrieben. Ich sah einfach nur, Skulpturenpark klingt cool. Es war einfach eine Parkfläche, wo einfach Skulpturen drin standen.
Es gab in dem Ort, da gibt es wahrscheinlich immer noch, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in Schwandorf, Shoutout, gab es ein Kulturzentrum, das hieß und heißt wahrscheinlich immer noch Keppelvilla. Mhm. Und da haben immer so ab und zu Theaterstücke stattgefunden oder die haben irgendwie Konzerte, irgendwie Jazzabende, halt wie es halt in der Kleinstadt so üblich ist, veranstaltet. Und dahinter, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch immer so einen Garten und da standen auch immer so Skulpturen. Und ich kann mich an eine Skulptur erinnern, das war so ein, das hieß der Rote Reiter oder so. Und es war, also jetzt nichts gegen die Kunst, die dort sonst ausgestellt wurde, ne? Aber das waren einfach ineinander geschweißte Rohre.
Ja, genau sowas.
Und das hatte nichts mit einem Reiter zu tun.
Genau sowas. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass manche Künstler ihnen einfach ihr Sperrmüll entsorgen. Und dann, weil man kennt das ja, wenn man so eine zu verschenken Kiste nicht machen will, dann die nächste Option zusammenschweißen und ausstellen als Kunst.
Ja, und dann so ein Schild mit echter Boys davor hängen.
Ja.
Was auch immer funktioniert ist, wenn man so eine Kiste hat, ist ein Schild dran hängen mit bitte nicht mitnehmen.
Und dann ist sofort weg.
Ich habe letztens einen Artikel gelesen über ein Paar in Japan, die waren dort irgendwo im Museum und da gab es ein Kunstwerk, das war halt so, es sah auch sehr zusammengestopselt aus, es war so eine Leinwand, auf die drauf gesprüht war und davor lagen Dosen und es gehörte zum Kunstwerk und das Pärchen dachte aber, das ist ein Mitmachkunstwerk.
Oh nein!
Und hat dann diese Dosen genommen. Und hat einfach das Peace gecrossed.
Oh nein. Hä, aber eine coole Aktion. Also,
eigentlich
wenn
cool.
Das Teil, vielleicht war das ja auch Teil. Ich finde, Kunst ist mittlerweile so weit, dass ich, alles ist Kunst.
Alles
irgendwie.
Ist Kunst, ne? Ja, das stimmt. Aber sowas wie der rote Reiter würde ich mir. Oder ist es dann sowas wie I could have done that?
Yeah, ja, but you du könntest, didn't. Genau, das könnte ich auch machen können. Ja, hast du aber nicht.
Ich könnte den roten Reiter hätte ich nicht machen können, weil ich nicht so viele Rohre besitze. Alles andere davon hätte ich hingekriegt.
Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie, mir ist das alles suspekt, weil ich habe das Gefühl, so, also. Es ist irgendwann hat es den Shark gejumpt. Also irgendwann ist es so weit, dass selbst die Leute, die Ahnung von Kunst haben, nur so tun, als ob.
Ja.
Ich glaube, irgendwann ist es gekippt von irgendwie, oh, Anerkennung, weil ich kann nachvollziehen, wie aufwendig und schwer das ist.
Ja.
Und welcher geniale Gedanke dahinter steht, zu, oh, ich muss so tun, als würde ich es können, weil.
Ich finde, das ist immer so, wenn es so ein Kunstwerk ist, sag mal, das ist einfach nur, ich kenne mich null aus, ne, aber ich habe halt eine Meinung. Es ist so ein Kunstwerk, so eine große weiße Fläche und dann ist so ein schwarzer Strich drauf. Und das ist dann das Kunstwerk. Dann denke ich mir halt immer, ja, wenn es eine Wirkung auf mich hat, also wenn es mich irgendwie fasziniert, dann ist es cool, dann sehe ich, ist es Kunst. Und wenn es halt wirklich einfach nur ein schwarzer Strich ist, dann ist halt so, ja, okay, das ist halt scheiße.
Ja, es ist sehr subjektiv. Wenn es was mit dir macht, das stimmt. Das ist ein ganz guter Ansatz, finde ich.
Ja, das ist der einzige, den ich habe, weil ich habe so von Kunst und so gar keine Ahnung. Ein Freund von mir hat mir jetzt erzählt, dass er einen neuen jungen Künstler entdeckt hat, von dem er jetzt 2-3 Bilder kaufen will, weil er denkt, dass das ich.
Alter. Aber ist das nicht alles Steuerbetrug? Ist das nicht reiche Menschen, die sagen, hey, ich fördere diesen Künstler oder diese Künstlerin und dann verkaufen jetzt Gemälde für teurer? Und das kann man ja, dieses Fördern kann man ja von der Steuer absetzen, glaube ich.
Ehrlich?
Ich glaube, kann
Künstler
schon
fördern?
Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber so stelle ich es mir vor, dass wenn ich reich bin, ich sage, hey, ich gebe diesem Künstler 20.000, damit er auf meinem Hof malen kann.
Ja.
Und dann kann ich diese 20.000 irgendwie von der Steuer absetzen. Und der Künstler, der auf meinem Hof gemalt hat, von den Gemälden kriege ich halt Geld, wenn ich die verkaufe.
Das ist kein schlechter Ansatz.
Ist vielleicht ein Geschäftsmodell.
Das klingt auf jeden Fall ganz schön clever. Ich finde es aber auch nicht falsch, sich was zu suchen, wo man sein Geld jetzt anlegen kann. Weil, also mein, weiß nicht, wie es bei dir ist, mein bisschen Geld, das ich habe, liegt halt auf der Bank und wird von bisschen noch weniger. So, also weil es halt keine Zinsen gibt und nichts. Und jetzt haben wir doch, ich glaube, letzte Folge haben wir darüber geredet, dass es eine Möglichkeit ist, so in Kryptowährungen zu investieren und dass aber auch Krypto jetzt kurz davor ist, dass die Blase platzt. Den Tag, nachdem die Folge letzte Woche rauskam, hat Bitcoin ein Drittel verloren und Ethereum, diese zweite große Coin, halbiert. Wir sind einfach die Krypto-Experten jetzt.
Ja, oder wir haben Artikel gelesen, wo das drin stand.
Nee, wir haben es vorausgesagt.
In Kunst, das stimmt. Ich glaube, das machen reiche Menschen auch, dass die Kunst sammeln, um da ihr Geld rein, also dass man da wie in Kryptowährungen investiert, in Kunstwerke investiert und die dann steigen. Ach, keine Ahnung. Ich glaube bei sowas immer an Steuerbetrug. Weil ich habe das Gefühl, das ich habe, ist, dass ich ab einem gewissen Einkommenseinsatz alles in deinem Leben um Steuerbetrug dreht. Also, es ist einfach, weil man hat ja keine anderen Ängste mehr und keine anderen Faktoren, die einen irgendwie pushen. Und ich glaube, ab irgendeinem Wert von, wenn man irgendwie die 1,5 Millionen überschritten hat, dreht sich dein ganzes Leben nur darum, wie kann ich Steuern sparen?
Ja,
wie kann ich irgendwie Steuern hinterziehen?
Aber ich glaube auch, dass wenn man nicht vorher schon Steuerbetrug begeht, kommt man gar nicht bis 1,5 Millionen, glaube ich. Also ach, wie? How? Keine Ahnung. Und du, okay, also zurück zu deinem Spaziergeh.
Ja, der Skulpturenpark war auf jeden Fall cool, weil teilweise waren Skulpturen da, wo ich nicht genau wusste, ist das so ein zu verschenken Karton. Und teilweise waren aber auch welche da, die ich wirklich lustig fand und nachvollziehen konnte, die was mit mir gemacht haben. Vielleicht muss man in den Kategorien weiterreden. Das finde ich eigentlich ganz clever als Kunstbewertung, wie das subjektiv auf einen gewirkt hat und die irgendwas in mir ausgelöst haben.
Es ist
vor allem Abscheu.
Ist es dann so, also das warst du ein richtiger Scheißpark dabei, in dem du spazieren
warst? Nö, gar nicht, war ganz schön. Alles, also ich habe das Gefühl, in Köln sind wir gut ausgestattet, was so Parks angeht.
Ja.
Es gab nur einen Park, das war so richtig, so ein Catfishing-Park, wie wenn man bei Tinder irgendwie dann ein falsches Bild angezeigt bekommt. Mhm. Ich glaube, es war der Volksgarten, ich weiß es gerade nicht. Aber da war auf Google Bilder so ein riesiger Wasserfall abgebildet.
Ja,
so ein riesiger Wasserfall.
Ja, ja.
Und dann bin ich dahin, dachte, geil. Und dann war das so ein kleines Rinnsal, das gestunken hat. Weißt du, für so Kröten, so eine Badewanne für Kröten war das einfach nur.
Ja. Das kenne ich, wenn man dann so eine ganz andere Vorstellung hat von dem. Ja,
aber das war offensichtlich geplante Verarsche. Weil wer auch immer das Bild gemacht hat, hat er mit der Perspektive so gespielt, dass man nicht die Größe sehen konnte. So wie wenn du bei eBay was bestellst und dann ist es so ein ganz kleiner Schreibtisch nur.
Ich hatte was ganz anderes im Kopf, was die Perspektive nicht stimmt.
Und oder beim Dating halt.
Und waren da noch andere Leute um dich rumgestanden, die auch enttäuscht von dem Wasserfall waren? Also waren da Leute dabei, die, was weiß ich, eine Luftmatratze dabei hatten?
Und wir haben uns alle angeguckt und alle dasselbe gedacht. Also es da wirklich Leute, die dann so hin und dann so, ja. Und dann Kacke. So enttäuscht wieder so einen U-Turn gemacht haben.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, ins Kloster zu gehen?
Das Shoutout an Mitvergnügen. Die haben da irgend so eine Recherchezentrale, die sich nur darum kümmert. Mitvergnügen ist so eine Seite oder auch, ich weiß nicht genau, ist eine Internetseite, die ich oft das aufsuche, die halt so Listen machen mit so, wo kann man am besten spazieren.
Ja.
Also eigentlich unter normalen Umständen mega langweilig,
ja.
Aber gerade einfach Gold wert.
Ja, und da wurde dir ein Kloster empfohlen.
Ja, ich weiß auch nicht genau wo.
Aber du weißt die Stadt.
Knecht, irgendwas mit Knecht hieß das Kloster. Ja, hier in Köln halt.
Ach so.
War voll schön, war voll cool. Also in dem Kontext jetzt. Unter normalen Umständen, wenn man andere Optionen hat, wäre ich da jetzt nicht hingegangen. Aber jetzt, wo man eh nur spazieren kann, war es cool, mal was anderes zu sehen, während man spaziert.
Und ist das dann auch wie so ein, also waren da Mönche? Ich weiß nichts über Kloster.
Ich weiß auch nichts über Kloster.
Alles, was ich aus über Kloster weiß, habe ich fürs Kung-Fu-Film gelernt.
Das ist eine andere Art von Klostern. Ich kenne es aus schwulen Pornos hauptsächlich. ich weiß nicht genau, ob das Kloster noch in Betrieb war. Also da waren Menschen und so, aber ich habe jetzt keinen Menschen in Kutte und mit Halbglatze gesehen. Ich weiß, warum Mönche diese Frisur haben. Ich weiß auch nicht, ob das noch aktuell ist.
Ich glaube, Mönche haben dieses klischeehafte Bild von Mönchen im Kopf wegen Robin Hood. Kann das sein? Weil Bruder Tuck von Robin Hood sah genauso aus.
Ja, aber also auch diese ganzen Mittelalter-Gemälde, da sind ja häufiger Mönche drauf. Und die haben alle immer so eine komische Halbglatze und lächeln immer. Die sind so ein bisschen wie Buddha.
Ich habe von Gemälden ja nicht so viel Ahnung, aber ich habe bei Mönchen mit Halbglatze sofort Bieretiketten im Kopf.
Stimmt, da auch.
Das ist, wo ich mich auskenne.
Stimmt, ja, das auch. Aber habe ich niemanden gesehen und ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ob Mönche da überhaupt noch den Style rocken oder ob das irgend so eine Mini-Phase war am Anfang und jetzt sind die ganze Zeit, werden die damit assoziiert. Die versuchen wahrscheinlich alles Mögliche, um davon abzulenken und versuchen ganz andere Styles, aber das haftet halt immer an denen.
Der Ort, so, meinst du?
Ja, nee, wenn man am ersten Schultag irgendwie in Scheiße tritt und dann ist man für immer Kackschuh.
Ach so,
die haben halt am Anfang gesagt, hey, das ist unser Style und jetzt 300 Jahre später immer noch werden die damit assoziiert.
Aber was, ist es immer noch so, dass, also gibt es dieses Schweigegelübde von Mönchen wirklich?
Ja, keine Ahnung, dürfen die bumsen mittlerweile? Ich weiß es nicht.
Ich glaube es nicht. Deswegen brauchen die doch auch so viel Bier, oder?
Ich habe keine Ahnung leider. Wirklich null. Ich weiß nur, dass das Kloster sehr schön war und dass also auch das Drumherum ganz schön war und es gab so einen kleinen Buchladen. Und
es gab einen Buchladen.
Ja,
ich weiß nicht, ob da Mönche waren, aber es gab einen Buchladen.
Ja, es gab einen kleinen Buchladen, es gab einen kleinen Hof, es gab einen Hofladen, es gab einen kleinen Buchladen, wie so eine Bücherei aufgebaut.
Aha.
Da waren wir da drin und danach waren wir im Hofladen und danach waren wir in so einem anderen kleinen Lädchen. Also es war ganz schön und irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas ist komisch.
Also was irgendwie, du gerade beschreibst, ist einfach die Innenstadt von der Kleinstadt.
Vielleicht war es auch, also vielleicht hieß die Ortschaft einfach Kloster. Nee, da war auch ein Gymnasium mit dran. Also es war ein riesiger Komplex irgendwo auf dem Land. Schade, dass ich das den Namen nicht weiß. Es war echt Knecht, irgendwas mit Knecht, ist auch egal.
Was hast du gekauft?
Ja, also in einem Hofladen einen Tee und ein bisschen Schwarzbrot, selbstgemachten und selbstgemachtes Schwarzbrot. Und ich hatte die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, irgendwas ist komisch. So wie wenn man denkt, ich habe den Hosenstall offen, aber hat halt tausendmal gecheckt.
Was zwischen den Zähnen,
aber auch nichts, irgendwas ist eigenartig. Bis mir dann irgendwie nach dem zweiten Hofladen aufgefallen ist, was komisch ist. Seit der Bücherei, ich war mit meiner Freundin da, haben wir geflüstert.
Und
man in dieser Bücherei halt flüstert und da haben wir es automatisch in alle anderen Dingen auch übernommen. Und ich dachte, warum werfen die uns so komische Blicke zu? Und auch, also wir waren halt nur da und dann war halt nur die Ladenbesitzerin da und die hat uns so komisch angeguckt. Und es war die ganze Zeit, ja, und wollen wir noch ein bisschen Schwarzbrot? Ja, ein bisschen Schwarzbrot finde ich ganz gut.
Das ist eine Bäckerei.
Auch lustig, um Leute zu verwirren, einfach in anderen Kontexten. Psst. Wir sind hier im Straßenverkehr. Psst.
Ich habe Bücherei ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar, das war auch in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin. Und da war tatsächlich gegenüber von dem Gymnasium, auf das ich gegangen bin, war die Stadtbücherei. Und da konnte man sich früher auch immer so, man konnte sich Videos ausleihen und Kassetten und Schallplatten und CDs und nicht nur Bücher, sondern halt so alle Medien. Und ich verbinde zwei Erinnerungen mit dieser Stadtbibliothek. Und zwar einmal hatte ich mir den Film Abbutze von Badesalz ausgeliehen. Okay. Kennst du den?
Nee, aber ist Badesalz nicht eine gefährliche Droge?
Badesalz ist ein Comedy-Duo. Mit dem, der eine ist der
ist
Vater
das nicht
von...
Mundstuhl?
Auch. Das ist quasi das Gleiche.
Okay.
Aber Badesalz ist das Comedy-Duo. Einer von beiden ist der Vater von Max Nachtheim, also von Rockstar.
Echt?
Ja, das ist der eine von denen.
Ich habe nur das Wort Mundstuhl kommt in meinem Kopf und als Assoziation so ein Typ mit Glatze.
Ich glaube, die haben auch Glotze. Also das ist das Gleiche wie Badesalz und Mundschule, ist alles dasselbe. Auf jeden Fall haben die einen Film, gemacht, der hieß Abutze, war fantastisch. Den habe ich mir ausgeliehen dort in der Bibliothek und habe natürlich ewig lang vergessen, den Film zurückzugeben. Mhm. Und das schon die Mahnbriefe, die ich von der Bibliothek gekriegt habe, haben schon sämtliche Regenbogenfarben abgedeckt. Und dann dachte ich, oh fuck, wenn ich das jetzt zurückgebe, es kostet ja Unmengen Geld, das habe ich als Schüler gar nicht. Dann bin ich rein, habe ein anderes Buch zurückgegeben und während die Bibliothekarin das einsortiert hat, habe ich den Film Badesalz genommen und einfach zurückgestellt.
Mhm.
Bin wieder gegangen. So, nächstes Mal kam der, also nächsten Tag kam der nächste Brief so, Mahnung, bringen Sie Abutze vom Badesalz zurück. Und dann bin ich hin, wutschnaubend und empört und habe gesagt, den habe ich längst zurückgebracht.
Boah, und das heißt, wie alt warst du da?
15.
Boah, ja gut, 15
und,
geht noch.
Und dann, ja, und ich sage, nee, und hier in unserem System. Und ich so, ja, was weiß ich, was ihr System hier anzeigt. Ich sehe den Film und gucke genau dorthin, wo ich ihn halt hingestellt habe, den Tag vorher. Ich sehe die Videokassette von hier aus. Und dann war so Stille, komisch in der Bibliothek. Und dann die Bibliothekarin hat den Film rausgenommen, hat mich angeguckt und hat sich bei mir entschuldigt.
Oh krass, das hätte ich nicht durchgezogen.
Und ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen.
Das hätte ich nicht gepackt.
Aber erstmal die nächsten 2 Wochen hatte ich erstmal Angst, weil ich dachte, das ist bestimmt Video überwacht. Das ist so safe Video überwacht. Aber war nix. Ja. Also heute, theoretisch habe ich den Film heute noch ausgeliehen.
Ja, weil es wäre auch lustig, wenn man einen Ratgeber Zuverlässigkeit zu spät abgibt. Ja, ja okay, hat offensichtlich nicht funktioniert.
Die funktioniert. Die zweite Erinnerung, die ich an die Stadtbibliothek habe, ist, dass ich da das erste Mal im Internet war.
In der Stadtbibliothek?
In der Stadtbibliothek, das war, da weiß ich noch, bin ich zu Hause, war ich so 10 oder so, oder noch, nee, jünger, 8. Und meine Eltern waren an dem Morgen ganz aufgeregt, weil das hieß, Junge, zieh dir was Feines an.
Wir gehen ins Internet.
Und dann war in der Stadtbibliothek, konntest du halt das Internet ausprobieren. Und dann bin ich da hingekommen und musste mir eine Liste eintragen, beziehungsweise meine Eltern haben mich halt in die Liste eingetragen. Und dann hat mir, ich glaube, es war sogar die gleiche Bibliothekarin, erklärt, was man hier machen kann. Und das, glaube ich, war noch... Also entweder das war Internet Explorer oder was war denn das, was vor Firefox war, Netscape oder so.
Ich habe keine Ahnung.
Und dann habe ich ja gefragt, was kann ich jetzt machen? Und dann meinte jemand am Computer neben mir, ja, du kannst chatten. Und dann bin ich in den Antenne Bayern Chat, haben die mich dann. Und dann sollte ich was tippen. Und ich hatte noch nie an der Tastatur gesessen. Ne? Also vielleicht mal an der Schreibmaschine bei meinen Eltern oder so. Und hab ewig gebraucht. Und ich weiß noch, wie die Bibliothekarin dann für mich getippt hat. Und dann gesagt, schreiben Sie mal Hallo. Und dann hat die Hallo geschrieben.
Das ist so verrückt, wie schnell sich die Welt in den letzten 40 Jahren geändert hat.
Ja.
Das ist unfassbar. Also, ne, aber sorry, das war jetzt kein Diss wegen Alter, sondern ich meinte das ernst. Also das ist ja gerade mal, wie lange ist das her?
Ich weiß nicht mehr, wann das war. Keine Ahnung, 94 oder so?
Ja, also es sind ja 30 Jahre.
Ja.
Also mehr. Wie schnell sich die Welt, das war eine ganz andere Welt einfach. Das ist total verrückt. Ich hatte mit Kloster und ich hab eine Halbinfo. Also es ist nicht mal, es ist ein Viertelwissen.
Ich finde, es ist genau das richtige Wissen für diesen Podcast.
Ja, weil ich weiß noch, dass ich mal gehört habe, dass sich damals die Mönche beim Gebet lesen, damals früher. Die haben das irgendwie, es ist wie gesagt nicht mehr Viertelwissen. Die mussten es irgendwie alle 6 Stunden, müssen irgendwie ein Gebet lesen oder so, keine Ahnung, halt, weiß ich nicht.
Ja.
Und die haben halt dann abends immer die Kerzen auf den Daumen gemacht. Und da mussten die das Gebet schneller lesen, bevor die Kerze runterbrennt. Also nicht als irgendwie Bestrafung oder so, sondern einfach, weil es gab halt keine Glühbirne und nichts. Und das war das Praktischste.
Ach so, und um zu sehen, wie lang man das Gebet lesen muss?
Nee, oder? Einfach, die haben halt eine Kerze und statt die einfach in einer Hand halten zu müssen, haben die sich halt auf dem Daumen, dass sie da in die Bibel halten können und dann gelesen. Und irgendein Sprichwort kommt daher. Ich glaube, die Finger verbrennen? Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber sein.
Ich weiß nicht welches. Das ist so Viertelwissen. Weißt, ich weiß nicht mal, wozu dieses Wissen gehört. Ich habe nur noch diese Assoziation im Kopf, dass das so ist, dass sie sich damals dann eben auf den Daumen halt die Kerzen gemacht haben und dann mit beiden Händen die Bibel irgendwie rezitiert gelesen haben und dass daher irgendein Sprichwort kommt. Keine Ahnung welches.
Ich bin gerade im Kopf alle Kerzen-Sprichwörter durchgegangen, die ich habe.
Alle 2?
Also
Keine
Ahnung. Ich weiß nicht, welches Sprichwort da passt.
Kann man ja mal dann daheim googeln, der interaktive Podcast.
Ja.
Was ich auch verrückt finde, das ist wahrscheinlich schon länger her, aber ich hatte gesehen, dass eine Bibel versteigert wurde aus der Zeit, wo, und man musste ja früher die Bibeln alle per Hand abschreiben. Also Mönche waren sehr gebildet,
ja.
Weil die mussten halt, es gab ja keinen, Gutenberg war noch nicht am Start, es gab ja. keinen Buchdruck.
Weiß
die mussten
ich aus
alles.
The Book of Eli, weiß ich das.
Echt? Ja. Das Film habe ich nie gesehen. Ist das der mit Denzel Washington?
Verrate ich dir jetzt nicht, musst du gucken. Super Film.
Okay. Da mussten die halt alles abschreiben per Hand. Und es gibt eine Bibel, wo dann auf Seite 200 von 225, das heißt, der Mönch ist fast durch,
ja.
hat ihm wahrscheinlich ein Jahr gekostet, einen riesen Abdruck, Tintenabdruck von einer Katzenpfote
Nein.
ist. Wo dann die Katze nochmal über den Bibeltisch rüber und auf die Bibel drauf getapst ist. Und ich meine, was machst du dann? Du kannst ja nicht, du hast jetzt einfach für immer dann auf der Seite den Katzenabdruck drin.
Man sieht auch recht häufig, zumindest in Köln ist das so, auf dem, so im Asphalt, so Kinder, Tapser, wo so Kinder einfach in den Beton reingetreten sind.
Und Kinder, so. Die Katzen der Menschen.
Ja. Aber die wurde jetzt verkauft, die Bibel.
Ich glaube schon länger her. Ich hatte gesehen, dass die, weil das natürlich voll das Sammlerstück ist, total lustig. Aber der Mönch dachte sich nur, oh Gott, warum? Warum
Hunde.
Gott?
Deswegen.
Deswegen. Hund wird sowas nie machen. Stell dir vor, der Hund nach 10 Jahren Bibel irgendwie zeichnen, der Hund isst deine Bibel. Der Hund
hat die Bibel gegessen.
Ja, fuck. Wie scheiße das sein muss.
Oh Gott. Und dann seid ihr nach dem Kloster straight heim oder habt ihr noch irgendwas anderes Aufregendes gemacht?
Straight heim, aber davor war ich noch und da kommen wir zu deinem Erlebnis, zu deinem Outdoor-Erlebnis, der große Outdoor-Podcast.
Ich habe ein Indoor- und ein Outdoor-Erlebnis.
Es gab Schafe in der Umgebung auch und da haben wir uns noch Schafe angeguckt. Und du warst auch Schafe gucken.
Ich war auch Schafe gucken und zwar am Sonntag. Und eigentlich war es so, ich war Sonntag so richtig angepisst. Mhm. Also ich war richtig schlecht drauf. Und zwar so komplett, also nicht grundlos, weil das ist halt Pandemie und alles scheiße. Aber es ist jetzt nicht eine Sache passiert, wegen der ich schlecht drauf war, sondern ich war einfach frustriert und dachte irgendwie, alles kacke und ich will nichts machen. Und
manchmal staut sich das auch, habe ich das Gefühl.
Ja.
Weißt du, das ist dann so, ja.
Das wirklich. Also und dann, das war wirklich so ein Tag, wo die schlechte Laune zu den Ohren richtig rausgekommen ist. Und ich habe Belly angemotzt wegen nix und wieder nix. Und es war einfach schlecht drauf und traurig. Und dann meinte Belly so, jetzt gehen wir Schafe angucken. Und sehr sag gut. mal zu jemandem, der pissig ist, jetzt gehen wir Schafe angucken. Und dann so, nee, und ich will PlayStation spielen. Und
ich will, lass mich in Ruhe meinen Schafsimulator spielen.
Und jetzt dann kommt zweite Bundesliga, das will ich gucken und ich will nichts hören. Und dann hat sie mich bei der Hand genommen.
Zweite Bundesliga, also überhaupt kein Argument, nicht weggehen zu müssen.
Ah, na doch, ich
mag zwei. Jetzt kommt die Kreisliga B, das ist ein wichtiges Spiel.
Ja, gibt's auch, wenn du Fan bist. Und dann hat sie mir ein Fahrrad, also so ein Sharebike ausgeliehen, weil von meinem Fahrrad, wie ich in Folge 9 mal erzählt habe, immer noch der Sattel geklaut ist und ich es noch nicht geschafft habe, einen neuen Sattel zu kaufen, hat sie mir ein Sharebike ausgeliehen und ist mit mir so 4-5 Kilometer am Rhein entlang geradelt.
Oh, wie schön.
Ich war mega pissig. Ich war immer
die
so,
ganze Zeit,
ich will nicht Fahrrad fahren.
Aber pissig Fahrrad fahren, ist das nicht irgendwie, also geht das überhaupt? Ist das nicht wie pissig irgendwie diese Seifenblasenblasen oder so? Irgendwas, ist es eine Textbildschere?
Na, macht dir Fahrradfahren Spaß?
Ja.
Ich finde Fahrradfahren scheiße.
Echt?
Ja.
Ich finde Fahrradfahren ganz schön.
Wenn ich die Wahl habe, ob ich eine Strecke gehen kann oder Fahrrad fahren, dann gehe ich die. Wirklich. Also ich bin eher so ein Läufer als ein Radler. Und da war es auch so, jetzt muss ich hier Leuten ausweichen und eigentlich zieht's und jetzt, ich will eigentlich schon wieder heim. Und dann ist es einfach so, dann sind wir am Rhein entlang gefahren und plötzlich hat sie angehalten und hat so in so eine, ja, das war nicht wirklich eine Grünfläche, das war so ein, eigentlich war es ein Dschungel gedeutet. Also das war eine Fläche von bestimmt 150 mal 50 Metern direkt am Rhein, also so richtig groß. Und das ist komplett, also kniehoch bewachsen mit allem möglichen Gestrüpp und Brennnesseln und allem. Und in diesem Gestrüpp waren unfassbar viele flauschige Bälle. So, und du hast nur gehört so, Und dann haben wir unsere Fahrräder angekettet und dann habe ich gesehen, es sind lauter Schafe, die da einfach am Rhein stehen und diesen.
Köln ist eigenartig.
Das ist so strange. Ich habe auch keinen Schäfer gesehen und nichts, sondern einfach nur richtig viele Schafe. Ich habe versucht, die zu zählen, bin dann eingeschlafen. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt und meine Laune wurde mit jedem Mäh besser.
Ja, klar.
Das war wirklich Schön.
Ja. Versuch mal wütend zu mähen, es geht nicht.
Ja, und dann also richtig waren so richtig kleine Lämmchen dabei, die mit ihren Eltern da durch die Gegend gehüpft sind und es war einfach.
Aber war es eingezäunt oder so?
Das war ganz leicht eingezäunt, aber jedes Schaf hätte locker durch diese Umzäunung durchbrechen können. Hat keins gemacht.
Na, aber der Zaun ist in deren Kopf, nämlich. So nämlich.
Oder er war elektrisch geladen.
Ja, oder so.
Und ja, es war echt geil, weil es war direkt am Rhein. Das Wasser war irgendwie so 3 Meter weg.
Oh, wie schön.
Und wir sind dann so ein bisschen außen rum gegangen und ich stand dann wirklich, also hinter mir, 30 Zentimeter hinter mir war das Wasser, 1 Meter vor mir waren massig Schafe und das war echt schön. Ich habe dann so ein Schaf vorne an der Stirn so gestreichelt und so und es war echt so, also war echt nicht idyllisch. Und das mitten in der Stadt, ne? Also bist halt
ja, Köln 10 Minuten ist eigenartig.
Bist du wieder am Dom.
Es ist wirklich eigenartig. Man ist mal wirklich 10 Minuten in der Innenstadt und 10 Minuten weiter ist man auch bei einem Kloster.
Ja.
Und zwischendrin sieht man Schafe. Es ist wirklich wie, als wenn man bei der Stadtplanung wieder auf random gedrückt hätte.
Ja, also Sin City ist es ein bisschen.
Es ist einfach die Comedy, es ist eine Gag-Gagstadt.
Es ist
einfach
eine Gagstadt. Ja. Und das hat mich krass beruhigt. Und beim Nachhauseradeln hatte ich gute Laune. Also das hat einfach meine, das hat alles
aber
besser
die,
gemacht.
Die schlechte Laune kam heute, die kam nicht wegen der ESC-Pleite. Also der ESC ist nicht Grund für deine schlechte Laune, obwohl Deutschland, ich glaube, 2 Punkte, 3 Punkte sehr wenig auf jeden Fall bekommen
zwei
hat.
2 Punkte und vorletzter. Nee, der ESC war nicht Schuld an meiner schlechten Laune. Der ESC war tatsächlich eigentlich mitverantwortlich für gute Laune.
Oh, echt?
Der ESC hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Und ich finde, dass sich da in den letzten 10 Jahren richtig was getan hat, weil vor 10, auch vor 5 Jahren, habe ich noch über den ESC gelästert ohne Ende. Wenn du dir mal alte Tweets anguckst, die ich über den ESC geschrieben habe, also da kein gutes Haar dran gelassen.
Aber hat sich der ESC verändert oder du? Also bist du vielleicht einfach in die Zielgruppe gewachsen?
Also ich glaube tatsächlich, dass der ESC sich verändert hat, weil die Show war. Hast du es geguckt?
Nee, also ich weiß nur 2 Dinge über den ESC, die habe ich nachgeschaut. Ja. Erstmal ist es ein bisschen Old News, trotzdem.
Ja.
Einmal im Jahr, alle 4 Jahre, wie oft gibt es den ESC nochmal?
Einmal im Jahr.
Einmal im Jahr, so ja gut. Egal, also in dem Kontext, es war letzten Samstag,
yes.
ist es noch aktuell genug, um drüber zu reden.
Ja.
Ich weiß nur, wer gewonnen hat, und zwar die ersten 3 Plätze habe ich reingehört und ich habe den deutschen Beitrag gehört.
Ja.
Und ich fand es sehr lustig, weil der erste Platz war so eine Heavy-Metal-Band aus irgendwie Italien, nicht Heavy-Metal, da werde ich jetzt wieder ans Kreuz genagelt, aber halt einfach von der Stimmung her ein düsterer Song. Zweiter
Rock
Platz,
halt, ja.
Frankreich, traurig.
Chanson.
Dritter Platz, ich glaube Schweiz, auch traurig.
Ja.
Und natürlich Deutschland mit so einem Hey, I don't feel hate, read the room, Deutschland, ganz im Ernst. Es ist nicht die Zeit für einen Happy Feel Good Song. Read the fucking room.
Das war wirklich, also generell muss man sagen.
Kein Wunder.
Musikalisch, weil du gerade meintest, ob ich vielleicht irgendwie reingewachsen bin. Nee, die sind musikalisch viel geiler geworden. Also es war musikalisch, waren da Dinger dabei. Alter, ich hab gefeiert auf der Couch. Ich fand's richtig gut. Und die einzigen, die es wieder nicht kapiert haben, war Deutschland. War wirklich Deutschland. Der Song war so beschissen, dass alles zu spät ist. Diese Performance und generell die Performance beim ESC ist halt, die sind halt Wahnsinn, ne? Die haben hinten eine Rückpro, die ist ein Joke, wie krass die ist. Dann können die mit Grafik den Boden bespielen und die können in 3D alles über dem Auftritt bespielen, also im Himmel quasi.
Und wie hat Deutschland das Ganze genutzt?
Und
für
Deutschland hatte ein Kostüm von einer Mittelfingerhand.
Es ist unfassbar.
Das war alles.
Es ist unfassbar, aber ich will mich musikalisch gar nicht äußern, wie es war.
Ja,
ich fand es nur, ich meine den deutschen Beitrag.
Beschissen war es.
Ich fand es nur interessant zu sehen, dass es wirklich die ersten 3 Plätze das genaue Gegenteil vom Gefühl her transportiert haben, musikalisch. Nämlich, nee, es ist nicht alles cool.
Ja. Letzter geworden ist England, auch ein bisschen zurecht. Also war auch das war ein richtiger 0815 Scheißsong. Und ich mag ja Peter Urban, den Kommentator, feiere ich ja, bis auf dass der so 2, 3, also Old Man Entgleisungen immer mal wieder hat. Aber der lässt wirklich, also der nimmt kein Blatt vom Mund. Und der hat über den englischen Song, die hatten auf der Rückpro als Projektion so Trompeten, hat er gesagt, das Beste an dem Lied wurde im Hintergrund eingeblendet. Und das
die Trompeten.
Die Trompeten. Und der war wirklich. Also der ist messerscharf in seiner Kritik. Ist richtig geil.
Ich habe die Kritik nicht so ganz verstanden.
Ja, das war halt, er sagt wirklich bei jedem Song, was er richtig beschissen fand. Er sagt ganz selten, dass er einen Song gut findet. Und der englische Song, der hatte in der Hook irgendwie so synthetische Bläser. Okay. Das war okay.
War das alles Playback?
Nee, die singen live.
Echt?
Ja, das ist nichts Playback.
Naja, weil ich habe das Video gesehen von Deutschland, reingeguckt, um diesen komischen Finger zu sehen. Mhm. Ich dachte wirklich, nach dem riesigen Briefumschlag bei der goldenen Kamera hätten wir gelernt, ja, aber nein. Da hat er einfach die Ukulele hochgeschmissen, das ist weitergespielt. Ja,
Die Instrumentals sind meistens eingespielt, ja. Aber gesungen wird immer live.
Wer entscheidet denn, wer da auftritt? Ich wurde nicht gefragt.
Es gibt vorher einen Entscheid, glaube ich, also so einen Wettbewerb, oder?
Ja, aber dann sind wir selber schuld. Das ist dasselbe, das ist dasselbe Prinzip, wie wenn man über Politik schimpft. Es ist alles relativ zum Mitmachen. Ja. Also wenn man da irgendwie steht und sagt, jetzt haben sie das wieder entschieden. Nee, es gab einen Bürgerentscheid. Oder du kannst auf lokaler Ebene buchstäblich Leute wählen, die dich vertreten sollen. Ja. Man setzt sich da halt nicht ran. Und genauso beim ESC auch. Also ich habe mich gar nicht engagiert, um irgendwie da mitzuentscheiden. Dabei ist es, glaube ich, möglich für jeden mitzuentscheiden, wer da auftritt, oder?
Es kann, glaube ich, aber wegen Corona dieses Jahr so gewesen sein, dass das irgendwie auch ein Komitee entschieden hat. Ich weiß nicht, aber generell gibt es da immer so einen Vorentscheid, wo man seinen Kandidaten oder die Kandidatin wählen kann.
Also deswegen finde ich, habe ich kein Recht darüber, mich auszulassen, weil ich habe nichts dafür getan.
Doch. Ich lasse mich aus. Ich fand es katastrophal schlecht. Und auch unangenehm irgendwie. Der ganze Auftritt war so YouTuber-esque aufgesetzt. Mhm. Irgendwie. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Und die Gewinner fand ich mega. Die Italiener, Alter.
Waren die nicht, eins der wenigen Dinge, die ich gesehen habe. Ja. Haben die nicht live im Fernsehen eine Line Kokain gezogen?
Ich habe es auch gesehen. Und du war auch so, okay, alles klar, da wird schön das Nasenboot geschmiert.
Sagt man das so?
Ich weiß nicht. Und das sah sehr so aus, als hätten die geballert. Aber ich glaube, die haben Stein und Bein geschworen, dass da irgendwie eine Flasche runtergefallen ist, die das aufheben wollten und es einfach blöd reingeschnitten war. Kann auch sein, wenn du es dir anguckst, kann auch sein. Wenn du dir danach den Auftritt anguckst, hältst du es für wahrscheinlicher, dass da keine Flasche runtergefallen ist. Also ich fand den ESC mega unterhaltsam. Also alles dran. Die Moderation war gut geschrieben und die Songs waren geil und so. Und ich bin echt Fan.
Ja, ich weiß es nicht. Meine einzige ESC-Erfahrung ist das Jahr, in dem Lordi gewonnen hat. Da habe ich das mit meiner Familie geguckt und wir waren alle so, was ist das?
Ja, aber da war das noch scheiße. Da war es auch musikalisch. Ja,
das war so richtiger Kulturschock. Ja. Weil wir haben also selten...
Welches Land?
Ja, aber auch...
Wo sehen die so aus?
Was soll das?
Darf das Saarland mitmachen?
Ja, aber auch, also Wetten, das war auch sowas, wo wir dann mehrmals als Familie versucht haben, so proaktiv Integration vorzuleben. Aber es war auch so, was ist das?
Ja, Wetten, das ist auch was verklärt wird. Ja. Also da gibt's komplette Folgen auf YouTube, die man sich angucken kann. Und das ist oft mehr Fremdscham und Cringe als jede Stromberg-Folge, ey.
Apropos Fernsehen, das ist irgendwie ungewohnt. Aktuell nicht jede 3 Minuten irgendwie so eine Sondersendung zu irgendwas, was Trump gemacht hat, zu bekommen. Es ist schön, dass nicht mehr so ist, dass alle 3 Tage der Weltuntergang bevorsteht aus Amerika, aber irgendwie ist auch komisch. Ich habe so ein bisschen Nostalgie. Jetzt wo Biden ist, ich glaube, vor ein paar Wochen hatte ich das mitbekommen, gab es in Amerika einen Skandal.
Ja.
Und da war der Skandal, dass er eine Blume gepflückt hat irgendwie.
Dass Biden eine Blume gepflückt hat.
Von Fox News hat er irgendwie Sondersendung gemacht. War die Blume platziert zu Propagandazwecken? Und ich denke, Leute.
Trump so, Skandal mit Russland, irgendwie Wahl beeinflusst, irgendwie Staatsgeheimnisse verraten.
Dritten Weltkrieg angedroht. Mit
der Prostituierten irgendwie Wahlmoney gegeben und so. Und Biden eine Blume gepflückt.
Ja, und wir sind jetzt wieder zurück zu der Art von Skandalen.
Ja.
Das ist irgendwie eigenartig, aber ich habe dann mal aus einem Nostalgieschwang heraus geguckt, weil Trump war ja nicht der einzige Präsident, das kommt uns so vor, aber es gab eine ganze Reihe von Präsidenten, also die verrückt waren einfach.
Ich kann mich halt also daran erinnern, als Trump die ersten 100 Tage im Amt war, gab es so einen Zusammenschnitt, was so die krassen Skandale aus der Zeit schon waren. Und ich kann mich erinnern, dass dann verglichen wurde, also die Medien haben verglichen, mit den ersten 100 Tagen, die Obama im Amt war. Und sein größter Skandal, der von den Medien aufgegriffen wurde, war, dass der war in einem Burgerladen und wollte eine andere Soße nehmen als die Standard-Burger-Soße. Der wollte irgendwie so eine Barbecue-Soße. Da ist auch Fox News gebrannt, Alter. Ja. Direkt Sondersendung und alles so.
Gut, da war noch das mit diesen Drohnenflügen, wo Zivilisten gestorben sind. Aber das, was die Medien aufgegriffen haben,
ja,
zumindest.
Das findet also, wenn man nur
die Medienberichterstattung sieht, ist schon eigenartig, wie sich das verändert hat, so die Skandale. Und ich wurde ein bisschen nostalgisch, hab mal geguckt, denn tatsächlich hat Amerika, ich weiß nicht, an wie viele Präsidenten du dich erinnerst, wie viel du erlebt hast. Ich hatte, ich habe eigentlich W. Bush einigermaßen wahrgenommen, aber davor keine Erinnerung.
Ich habe auch davor keine Erinnerung. Clinton halt natürlich.
Ja, logisch. Da gab es halt den Riesenskandal im Weißen Haus.
Ja.
Aber ich habe mal ein bisschen auf Wikipedia geguckt und es gibt eine ganze Reihe an Präsidenten, die wirklich einfach wahnsinnig waren.
Geil.
Ich weiß nicht, ob das eine neue Rubrik ist. Amerikanische Crazy Präsidenten.
Crazy President.
Aber ich mach's mal nicht als Rubrik, wir klopfen mal nicht, mal gucken, ob das ergiebig ist.
Ja.
Aber ich habe mich da vor allem in den Wikipedia-Eintrag von Lyndon B. Johnson reingenaht, weil der ist 1963 bis 69 Präsident gewesen und der war einfach auch ein verrückter Mensch.
Er klingelt irgendwas. Erzähl mal weiter.
Na, Lyndon B. Johnson, ich lese jetzt einfach zwei, drei Sachen vor.
Ja.
Und es ist einfach ein Trump. Es ist einfach ein Trump.
Von wann bis wann war der Präsident?
63 bis 69, 1900.
Ja. Hä? 63 bis 69 sind ja 6 Jahre.
Ja, wahrscheinlich ist er dann aus dem Amt geflogen oder so.
Ja, oder er ist nach 4 Jahren abgewählt worden, einfach nicht gegangen.
Ja, oder er war dann so mittendrin, ist das schon gegangen, so ciao, und dann so nach 2 Jahren, oh fuck, ich hatte ja noch 2 Jahre. Ah, sorry Leute.
Okay, Lyndon B.
Eine seiner seltsamen Gewohnheiten war es, Interviews aus dem Badezimmer zu geben, während er auf die Toilette ging.
Ja.
Die Biografin des Präsidenten Doris Keynes Goodwin beschrieb, wie er einfach nicht wollte, dass das Gespräch aufhört, wenn er ins Badezimmer ging. Dann würde er sie einfach rufen und sagen, kommen Sie rein, ich bin noch nicht fertig mit dem, was ich sagen will.
Ja, und das Ding ist ja, dass man damals, hast du ja nicht mit dem Handy, bist ja nicht ins Bad und hast mal so eine WhatsApp aufgenommen.
Nee, da mussten Menschen physisch am Badezimmer stehen und hören, wie er da sich entleert. Er diktierte auch oft Angestellte und Adjutanten Dinge, während er auf Klo saß und seinen Damen entleerte. Das heißt, er hat dann gesagt, Leute, schreibt das auf, das ist wichtig, das ist dieses Handelsabkommen mit Russland. Einen Moment, ich komm mal mit. Und dann hat er sich aufs Klo gesetzt und dann weitergemacht. Komplett irre.
Ja, war der gute Entscheidungen getroffen auf der Toilette?
Du, es ist sehr oberflächlich. Es ist nur, ich glaube, es war ein schlechter Präsident.
Ja.
Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie seine Politik wirklich aussah. Ich weiß nur, dass er sehr häufig erwähnte, dass er einen enorm großen Penis hat.
Ja, und wie das immer ist bei Leuten, die oft erwähnen, dass sie einen großen Penis haben. Ja,
aber er zeigte ihn auch bei jeder Gelegenheit.
Okay.
Er urinierte auf dem Parkplatz des Hausbürogebäudes, wann immer ihm der Drang danach kam. Und mehrere Menschen im Kapitol berichten, dass er im Badezimmer, also auf den öffentlichen Urinalen, häufig sein Glied präsentierte. Manchmal schwang er herum und zeigte sein Glied, das er gerne als Jumbo bezeichnete.
Oh nein.
Also wenn du da Mr. President neben dir am Urinal hast, dann kann es sein, dass Lyndon B. gesagt hat, ey, guck mal her, Jumbo, hey, ne?
Oh mein Gott.
Es ist wirklich an der Grenze zur sexuellen Belästigung.
Nee, das ist nicht an der Grenze.
Bei einem Vorfall soll er gesagt haben, haben Sie jemals etwas so Großes gesehen? Und das Glied schminkend geschüttelt haben. Also es ist wirklich einfach ein verrückter Mensch einfach gewesen.
Und warum ist er rausgeflogen? Also warum wurde er aus dem Amt geschmissen?
Er ist nicht rausgeflogen, er hat eine ungerade Amtszahl, weil er war der Vizepräsident unter Kennedy und Kennedy wurde dann ja ermordet und dann ist er eingesprungen und hat dann noch 2 Jahre von Kennedy quasi mitgenommen.
Aber war das so, als Kennedy ermordet wurde, dass dann die Pressekonferenz war, ne? Und
ja.
Dann saß er da und dann war die erste Frage von dem Journalisten oder von der Journalistin, Mr. Vice President Lindbergh,
Lyndon B. Johnson.
Wissen wir schon, was das Motiv des Mörders von John F. Kennedy war? Also, ich habe einen sehr großen Penis.
Wahrscheinlich war es so. Wahrscheinlich war es so, um sie alle aufzumuntern. Mein Penis ist sehr groß. also einfach eine verrückte Person, zumindest jetzt hier im ersten Eindruck. Also ich glaube, der hat schon auch ein paar historische Dinge entschieden und gemacht. Zum Beispiel Vietnamkrieg war ja auch in der Zeit. Ich glaube, der wurde unter ihm beendet oder kurz nach ihm beendet. Aber ja, also Historiker beschreiben etwas, das sich die Johnson-Behandlung nennt.
Die Johnson-Behandlung?
Das ist, wenn er auf andere Politiker eingeredet hat. Und er wird häufig als laut und aggressiv, aber auch flehend und spottend beschrieben. Auch übel Beschimpfungen gegen Personen und ganze Staaten seinerseits sind dokumentiert. Das heißt, er hat auf jeden Fall Trump-Potenzial.
Ja.
Ich finde, es war ein verrückter Präsident und vielleicht ist das ja eine neue Rubrik.
Ich finde das keine schlechte Rubrik, das kann man auch international machen.
Genau,
oder?
Es muss gar nicht amerikanisch sein. Also falls ihr irgendwie aus irgendeinem Grund den Präsidenten von Usbekistan kennt, den 5. und der war mega crazy, schickt es mir und mal gucken, ob sich da so eine lange Ahnengalerie, die Trump-Gedächtnishalle der verrückten Präsidenten irgendwie anlegen lässt.
Das finde ich nicht schlecht. Crazy Hall of Fame.
Die Crazy Hall of Fame.
Das finde ich ganz gut.
Verrückte Männer mit Macht.
Ja, Megatyp. Dann machen wir die Rubrik aber jetzt nicht zu. Das war noch
wir
nicht
haben sie auch noch nicht aufgemacht. Das war jetzt eine Pilotfolge.
Okay, verstehe.
Und mal gucken, ob sich das zu einer Serie eignet.
Was ich noch erzählen wollte, war mein zweites schönes Erlebnis diese Woche. Und das ist mein Indoor-Erlebnis. War das. Und zwar war ich diese Woche mal wieder in der Kneipe. Aber ganz
alleine,
ganz alleine in der Kneipe, weil man darf ja noch nicht in Kneipen drin sein, also du darfst ja drin noch nicht wieder bewirtet werden. Aber ein Freund von mir, den bei mir ums Eck eine Kneipe gehört, hat mich gefragt, ob ich vorbeikommen will auf den Guinness und einfach reinkommen will. Und ich bin durch diesen Eingang durch, ich sag's, ich hab Gänsehaut gekriegt und durfte mich alleine an den Tresen setzen, habe dann einen Guinness gezapft und ich war da einfach so, ich glaube, es war so halblegal, drin.
Ja, aber rein theoretisch habt ihr euch einfach zu zweit getroffen.
Ja, aber er hat, wir haben uns zu zweit getroffen, aber er hat gleichzeitig hat er so Fensterverkauf an seinem, an der Kneipe. Also wenn Leute vorbeikommen, dann zapft er denen halt Bier oder verkauft denen irgendwie Flaschen und so. Und ich durfte währenddessen drin sitzen und durfte mir das angucken.
Ja, wie cool.
Blöde Sprüche
gerissen. Richtiges VIP-Feeling, oder?
Das war richtig gut. Und ich habe mir überlegt, das hat mir so gut gefallen, ich würde, glaube ich, da gerne mal einen Tag arbeiten.
In der Kneipe.
Ich würde einfach gerne mal entweder diesen Fensterverkauf machen oder wenn man wieder darf, irgendwie
so bedienen. Aber das hat so ein bisschen, keine Ahnung, Paris Hilton, die für einen Tag irgendwie bei Burger King arbeiten will, um mal sich unter das Volk zu mischen. Hey, sorry, dass du mit deiner Gastronomie und deinem Traum, eine Bar zu haben, gerade stirbt. Aber kann ich mal einen Tag hier arbeiten? Ich fand das ganz süß.
Ja. Aber das ist ja gar nicht mein Ansatz, sondern ich fand das einfach eine schöne Abwechslung. Ich kann ja auch nicht immer zu den Schafen.
Ich weiß. Ich hatte nur, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Freund gerade, dass der gerade keine Probleme hat.
Nee, also es ist richtig beschissen, was da abgeht. Auch was so, was mir da so erzählt wurde, was die Genehmigung von Terrassen und sowas angeht. Also es ist wohl, der hat vor einem Vierteljahren oder so, hat er eine Terrasse beantragt, also dass er irgendwie zwei Parkplätze, die vor seiner Kneipe sind, als Terrasse, als Außengastronom nutzen darf. Das wurde noch nicht mal bearbeitet.
Ach, krass.
Und das ist echt krass. Und also die Gastro, die kämpfen gerade richtig.
Ja, aber hey, mach doch mal einen Tag Praktikum, weil es so ganz süß ist. Aber das stelle ich mir echt geil vor. War es auch so, dass andere Leute dich gesehen haben und neidisch wurden oder wie?
Ich hab's dann auf Instagram gepostet und haben schon viele Leute geschrieben, wie ist aber neidisch. Ich gönn's dir, aber ich bin neidisch. Ich folge dir trotzdem, du Wichser.
Ja, das würde ich auch gern machen. Das ist ganz cool.
Mir entfolgen.
Ein Tag alleine in der Kneipe.
Ja, das war echt schön und ich kann es echt nicht erwarten, bis die Kneipen wieder aufmachen. Und ich musste auch dran denken, dass wir doch mal überlegt hatten, wenn wir das erste Mal wieder in eine Kneipe gehen, uns so einen Fanfarenzug zu mieten.
Stimmt.
Und ich finde das immer noch eine gute Idee. Und mir haben ja auch Leute geschrieben, dass es problemlos möglich ist, sich für eine kurze Zeit, also für eine Stunde oder so einen Fanfarenzug zu mieten.
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Punkt, an dem Fanfarenzüge cool sind und der, an dem es kippt und es extrem nervig wird, ist nicht eine Stunde. Ich glaube, nach 10 Minuten hat man die Schnauze voll.
Ich glaube, der Gag ist, man läuft rein, die Fanfaren spielen, man bestellt das erste Bier, die Fanfaren spielen und dann müssen die halt, ich finde, zum Abschied nochmal.
Und dann nochmal zum Abschied. Man kotzt in die Ecke, die Fanfaren spielen, man pinkelt irgendwo hin, Fanfaren spielen, man wird von der Polizei abgeführt, die Fanfaren spielen.
Aber lass das wirklich machen. Lass den Fanfarenzug buchen.
Hey, du, wie oft haben wir hier Sachen gesagt und meinten, die machen wir? Und wie viel davon haben wir nicht gemacht? Also von daher, wenn wir hier sagen, lass es auf jeden Fall machen, dann ist ja wohl klar, dass wir es auch machen. Haben wir jemals etwas nicht gemacht, was wir gesagt haben, dass wir es machen werden? Naja.
Das stimmt.
Es ist bei Superreichen ja auch häufig so, oder bei Promis zumindest, meistens geht das ja Hand in Hand, dass die irgendwann in so einer ganz eigenen Parallelwelt leben. Weil so ein Will Smith kann ja nicht einfach ins Kino. Da wird ihr belagert von Fans und dann fangen die halt an, sich so kleine Privatkinos zu bauen.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, welche Comedian das war, aber der wurde mal zu so einer Vorführung da eingeladen. Und weil, ich meine, wenn du ein kleines Privatkino im Keller hast, dann musst du halt selber Leute einladen, um mit dir ins Kino zu gehen und diesen kleinen Kinosaal zu füllen.
Ja, aber musst du dann auch 17 Euro fürs Popcorn am Eingang zahlen und kommt dann auch so jemand durch, der dir dann so Eis verkaufen will und so.
Dann hat dann der in seinem eigenen Kino sowas reingeschmuggelt. Aber deswegen haben die halt häufig so eine Entourage und holen dann auch so random Leute dazu, einfach oben zu simulieren, dass man unter Leute ist, weil das, also super reicher Promi, kannst du halt nicht einfach so raus und unter Leute gehen.
Ja.
Und der Comedian hat das beschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es war bei Will Smith und dass der wirklich im Keller so ein eigenes, kleines, großes Kino hatte.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Also kennst du noch die MTV-Show MTV Cribs?
Mhm, klar.
Ja, da sieht man ja auch, also so.
Aber ist das wirklich deren Crib?
Mansions, ich glaube schon. Also,
ist es nicht wie bei Promi-Dinner, wo die einfach die Häuser anmieten?
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich deren Haus. Und meine Lieblingsfolge bei MTV Cribs ist mit Redman. Kennst du die? Mm-mm. Kommen die einfach zu Redman und der wohnt in so einem richtig abgefuckten, kleinen, fertigen
Was
Haus.
Was dachten die denn? Er heißt Redman. Er ist der Rattenmann.
Nicht Redman, Redman. Du kennst echt Redman
nicht. Ich kenn Redman nicht.
Das ist ein Rapper.
Also R-E-D, so wie Rot.
Ja, Rotmon.
Und spielt er, also rappt er so kommunistische Sachen oder...
Nur über Farben die ganze Zeit. Nee, Rotmann und Methodenmann sind
Redman und Method Man.
Ja,
zusammen mit Rayman, dann ist das Duo. Das Trio, meine ich.
Das DJ. Und verkackt immer die Einsätze. Ja. die waren bei dem zu Hause und das ist wirklich, also da könntest du, da hast du Angst, in einen Schrank aufzumachen, weil du damit rechnen musst, dass dir eine Ratte entgegenspringt.
Oder ist das nicht ein Gag von ihm? Ich würde auch gerne mal irgendwann, einer meiner Ansporne, irgendwie eine Halbprominenz zu erlangen, ist, um bei Promi-Dinner mitzumachen und die zu pranken und einfach ein komplett, also die gucken sich da immer auch in diesem Haus um und dann Sachen zu platzieren. Wenn die sich da einfach so, wenn die da wie so Scooby-Doo sich aufteilen und die einzelnen Räume reinschnuppern, dann so viel zu private Sachen da rein zu platzieren oder einfach so ein Schrein, wo dann irgendwie Alf angebetet wird, der so richtig gruselig ist, so einer von denen.
Ja, das
so ein Schrein, wo einer von den anderen Promis hier zu Gast sind. Dann die Augen so auch ausgekratzt und so. Ja, und dann so, wow, was geht denn hier? Der Raum ist privat.
Oder halt, du lässt halt so jemanden an die Wand klopfen dann.
Oh, oder
du lässt dann niemanden rein in das Zimmer.
Ja, oder so Alpakas einfach platzieren und so. Weißt du, da einfach komplett so zu tun, als wäre eine komplett verrückte Person.
Aber weißt du, die checken das nicht vorher, aber das sind halt wahrscheinlich, bei Promi-Dinner sind halt meistens Leute, also von den Promis zumindest, die jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Humor haben, oder?
Ja, aber das macht es ja so noch lustiger.
Nein, aber ich meine jetzt, dass von denen noch niemand auf die Idee gekommen ist.
Ach so, dass ich... Ja, aber wer würde denn auch ein ganzes Haus anmieten und das einfach... Weil das wird ja auch alles nicht gesendet. Ja, das ist ja nicht live. Das war einfach nur für mein persönliches Amüsement, die Leute da zu verwirren und die zu schocken.
Und ja, dann, das finde ich eine gute Idee. Aber wärst du gerne mal bei Das perfekte Dinner, also wirklich so zum Kochen? Nee. Ich finde es mega weird, bei fremden Leuten dann zu Hause zu essen.
Ich finde es auch unangenehm, dass sie dann so reinschnüffeln. Wie gesagt, ich würde es nur machen, um da halt komplett zu verwirren. Wobei ich das auch immer absurd finde, wenn Prominente bei so Formaten mitmachen und dann aber durchblicken lassen, dass sie sich eigentlich zu cool dafür fühlen. Also Thomas Gottschalk ist auch so ein Kandidat, der dann bei jedem Scheiß auftaucht und dann aber sich so darüber erhebt. Und das wird immer so abgefeiert, aber ich finde das total erbärmlich.
Ich finde es auch erbärmlich.
Ich finde, das ist so, ja... Wenn du Scheiße findest, dann sei nicht Teil davon. Aber da hinzukommen, die Öffentlichkeit abzusahnen, das Geld abzusahnen und dann so zu tun, so ich bin ja zu cool dafür, finde ich irgendwie traurig.
Das finde ich auch, das fand ich auch so, als die 1,5 Tage als Clubhaus cool war und dann gab es doch auch so einen Raum mit Thomas Gottschalk, wo es so hieß, so jetzt kann man mit Thomas Gottschalk in einem Raum bei Clubhaus sein. Ja, aber er kam irgendwie 1,5 Stunden zu spät.
Auch das finde ich cool.
Findest du?
Ja, ich finde, das ist was anderes, weil er hat es halt verplant und ihm war es nicht so wichtig. Aber ich denke ja vor allem an so Sachen wie das, ich glaube, Jeremy's Next Topmodel-Finale war ja da und dann rantet er darüber ab. Und so, das finde ich halt so, ja, wenn du es so scheiße findest, was machst du dann da?
Ja gut, okay. Ja, verstehe ich.
Naja.
Aber wenn jetzt jemand von der Redaktion von Das perfekte Promi-Dinner zuhört und dich einladen würde, hättest du ein Menü schon im Kopf, was du machen würdest?
Also erstmal täte mir super leid, wenn die mich einladen. Also das perfekte Promi-Dinner, das wäre wirklich so F-Promi.
Aber
das wäre super traurig.
Naja, also
das
sind schon Leute, die sind noch unbekannter als du. Ich habe letztens mir den Cast angeguckt von dieser Trash-TV-Show auf ProSieben, Die Alm. Kennst du das? Mm-mm. Das ist einfach quasi der Dschungel nicht, in den Bergen so.
Ist das nicht das Stadion von Bayern? Heißt das nicht Die Alm? Nee, das ist von... Moment, Arminia Bielefeld heißt die Alm.
Ja, eigentlich ist die Schüko-Arena in Bielefeld. Aber das stimmt. Krass, dass du es weißt.
Ja, ich komme aus Bielefeld. Das wäre jetzt auch krass, wenn ich das nicht mitbekommen hätte.
Und bei dem Cast von Die Alm war es also wirklich so, ich kannte eine Kandidatin, was ja eigentlich jetzt nicht so ungewöhnlich ist für diese Trash-Shows, aber ich kannte nicht mal die Shows, aus denen man die anderen kennen sollte.
Ja, aber das ist so ein bisschen, das kannibalisiert sich.
Ja.
Nee, umgekehrt, das kannibalisiert sich nicht, das baut aufeinander auf. Das ist wie so ein Kartenhaus. Da ist ja halt, dieser Apparat hat ja ein unfassbares Verlangen an Prominenten.
Ja.
Beziehungsweise an Menschen, bei denen man begründen kann, warum die Teil davon sind. Du kannst ja einfach random Leute holen. Das hat gar keine Fallhöhe. Aber es gibt nicht genug Prominente, die sich auf diese Formate einlassen.
Stimmt.
Deswegen muss diese Maschinerie sich die Promis, die sie selber braucht, selber herzüchten. Ja. Das heißt, es gibt ein paar Prominente, die wirklich in diesem Kartenhaus Also wo dann wie bei so einem Steuerhinterziehungsding, wo dann so eine Bank auf die andere verweist und das sind so Offshore-Konten und so. Und so ist es bei Prominenten. Woher kennt man die aus dem anderen Format? Und da war die, wenn man sie aus dem anderen Format kennt, das ist so nachverfolgungsmäßig.
Ja, das ist nicht
und
schlecht.
Dann löst sich irgendwann auf, Moment mal, die Prominenz wurde erschaffen.
Und das Gleiche wie bei den Offshore-Konten ist, dass das Geld, es gibt kein Geld.
Genau, es gibt kein Geld und es verweist so alles aufeinander.
Ja.
Und so ist das, glaube ich, bei vielen. Also, dass da ganz viele Prominente da rangezüchtet werden, um diese Maschinerie füttern zu können.
Das stimmt, aber zumindest müsste ich doch mal dann von, so, also da waren wirklich 2, 3 Shows dabei, die hatte ich noch nie gehört.
Wahrscheinlich sind die nicht echt, Christian.
Ah, das kann
wahrscheinlich sein. Ihr kennt sie aus das perfekte Tanzbattle.
Das finde ich nicht schlecht.
Und man hinterfragt dann auch nicht.
Ja. Poetry Slam, die Show. Was?
Der letzte fliegt, die Show. Ihr kennt sie. Nein, wir kennen sie nicht. Doch, hier, sie ist.
Doch, doch. Auch in dem Trailer dann.
Doch, sie ist hier die Blonde mit den langen Fingernägeln. Ah ja, doch, kann sein.
Doch.
Das ist ja der alte Trick.
Das ist die mit dem Dings zusammen ist.
Hier.
Ach so, die mit dem Dings zusammen ist.
Hier, die hat mal diesen Schlagersong gemacht. Ihr kennt es schon. Hier dieses na 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 na. Ihr wisst schon, was ich meine.
Naja, jetzt geht's los.
Und es gibt halt nichts. Es gibt ja einen Schlagersong, es gibt noch die Show. Es ist halt einfach ein Kartenhaus.
Ja. Ah ja, das finde ich nicht schlecht.
Deswegen, also ja gut, das stimmt. Dann würde ich aber, ich würde tatsächlich das als Bühne nutzen. Nicht so wie Gottschalk, dass man dann so dann mitmacht, weil man es irgendwie geil findet, aber dann durchblicken lässt, dass man zu cool dafür ist. Nee, ich würde mich komplett committen, aber ich würde ein anderer Charakter sein. Also ich würde wirklich das Haus präparieren und dann so tun, als hätte ich so eine sehr kranke Obsession mit einem der Teilnehmer oder Teilnehmerin. So ein Schreien und so und überall Bilder und dann das auch über Folgen aufbauen, dass es immer mehr so durchscheint.
Aber es ist ja nur eine Folge bei dir, ne? Aber du kannst natürlich komplett übertreiben.
Genau, ich kann in den anderen Folgen auch so leichte Hinweise.
Ein T-Shirt von einem von den anderen.
Oder so teilweise zu detailreiche Fragen. Weißt du, wenn wir beim Smalltalk sind.
Wir haben doch früher auch viel recherchiert für Lass dich überwachen von Prism.
Wir haben viel recherchiert. Sind wir mal ganz ehrlich, wir haben viel recherchieren lassen.
Wir haben auch viel recherchieren lassen, aber wir haben schon auch teilweise selber recherchiert. Und man kann schon viele krasse Sachen aus der Vergangenheit von Leuten rausfinden.
Ja, einfach hier den Privatdetektiv nebenan anhauen.
Das ist eine gute Idee.
Und dann einfach im Smalltalk teilweise durchblicken lassen, so Verwirrmomente, woher weiß er das denn jetzt? So viel zu spezifisch. Oder halt auch so eigenartige Komplimente. Oh, du riechst viel besser, wenn du wach bist. Danke. Warte, was? Und dann cut to nächste Szene. Und das Finale ist dann, wenn die in meinem Haus sind. Einfach um, keine Ahnung, ein bisschen Würze reinzubringen. Und als Essen würde ich dann
ja, oder wenn es heißt, das ist jetzt bei dir, sagen wir mal, die vierte Show ist bei dir, ne? Und dann gibst du einfach auch die Adresse von einem von denen an.
Oh, das ist gruselig.
Hast du einen Schlüssel dort schon?
Das ist gruselig. Ja, oder halt, wir kommen an und das ist so ein Auto. Und ja, und hier lebe ich. Der Rücksitz ist für euch.
Park. Das ist der Skulpturenpark, hier lebe ich.
Und als Essen würde ich halt eine geile Vorspeise, dass alle denken, oh nein, man muss vorher das Menü durchgeben, ne? Sonst hätte ich eine mega geile Vorspeise, dass alle denken, oh krass, Sahnepudding mit sonst was. Und dann danach, der nächste Gang ist wieder Sahnepudding mit noch was.
Ja, dreimal das
wieder. Und dann, dass man am Anfang noch dachte, geil, und dann hängt es einem voll zum Hals raus.
Ja, das finde ich auch nicht, keine schlechte Idee.
Ach, einfach ein bisschen Spaß haben und dann rausgeschnitten werden.
Ich glaube, dass du da nicht der Unprominenteste wärst. Können wir vorstellen, Bestseller-Autor, Podcast-Star, Tagan Bakshi.
Ich weiß nicht, es ist glaube ich ein anderer Teich einfach. Ist einfach ein anderer Teich an Anführungsstrichen Prominenz. Also ist es noch nicht so, ich glaube nicht, ich glaube, es ist eine andere Welt. Die Welt ist noch zu anders. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, in der jeder irgendwie prominent ist.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also es gibt keinen Menschen ohne Podcast und es gibt keinen Menschen ohne irgendwie ein paar Follower auf Twitter.
Das stimmt.
Ich glaube, Prominenz ist mittlerweile so fragmentiert, dass es eine ganz andere Bedeutung hat als früher.
Würdest du ins Dschungelcamp gehen, wenn sie dich fragen würden?
Nee.
Ich würde auch nicht gehen. Aber ich hatte letztens eine Diskussion mit einer guten Freundin von uns beiden, die auch einen Podcast hat, den nicht so wenig Leute hören, mit der wir beim Neo-Magazin gearbeitet haben. Mhm. Und die meinte, sie würde ins Dschungelcamp gehen.
Ja.
Damals.
Aber ich finde, wir sind post-ironisch. Also es war früher, war es so, dass man alles irgendwie, diese Harald-Schmidt-Zeit, alles ironisch, sarkastisch, das ist vorbei. Und jetzt ist man sogar noch weiter weg, dass es so ist, ist es jetzt, ich finde es cool, wenn jemand zum Dschungelcamp geht und auch einfach wirklich voll mitmacht und alles gibt. Weil es ist so ein, Es ist ein bisschen so dieses, das ist irgendwie over. Ich weiß auch nicht. Ich fände das cool. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen.
Ich finde so ironische Sachen machen auch nervig. Ich kann auch nichts mehr ironisch gucken. Ich kann auch nicht mehr irgendwie Trash-TV ironisch gucken. Ich muss dann ernsthaft gucken. Also ich bin dann committed. Wenn ich Love Island gucke, bin ich komplett into Love Island.
Ja.
Ich kann das nicht mehr so mit so einem Amarula in der Hand und
gucken. Ich glaube, es ist wirklich alles, es sind so Kreisläufe.
Ja.
Ich glaube, die Uhr dreht sich bald weiter und bald kommt das ironische, distanzierte zurück. Aber ich habe das Gefühl, gerade finde ich es cooler, wenn Leute einfach Sachen dann auch dahinter stehen und machen.
Jo.
Auch, keine Ahnung.
Ich denke, Tagan.
Dann haue ich jetzt die Formalitäten raus.
Ich habe gleich noch ein Highlight der Woche.
Ich habe auch ein Highlight der Woche, seit Wochen. Und ich traue mich nicht, weil das eher so dein Ding ist.
Ja, pass mal auf, mach doch beides.
Ich mach beides.
Du machst halt beides, Tagan.
Wäre lustig, wenn man jetzt hört, wie du so aufstehst, gehst und die Tür geht zu.
Draußen fährt ein Auto weg, hört ein Flugzeug fliegen.
Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Sorgt dafür, dass wir beim Promi-Dinner auftauchen können. Oder halt einfach nur beim Dinner. Vielleicht ist das ein Ableger für Vox, einfach, wenn man einfach aufgibt und sagt, Leute, wir sind jetzt in Staffel 30, wir kriegen keine Promis mehr, wir sind einfach nur noch das Dinner.
Aber es gibt's. Das perfekte Dinner ist ja eine Show. Das ist ja der Vorläufer von das perfekte Promi-Dinner.
Stimmt, das habe ich komplett vergessen.
Das ist nicht schlimm.
Oder einfach nur noch das. Es gibt kein Essen, keine Promis, einfach nur ein leerer Raum. Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Kauft unsere Bücher. Das streue ich jetzt auch einfach ein.
Okay.
Und lasst uns eine nette Bewertung da. Wir freuen uns sehr. Danke, dass ihr uns hört. Empfehlt uns weiter. Und dann ist hier Christian Huber nicht mit dem Highlight der Woche, sondern jetzt bin ich hier mit dem Highlight der Woche.
Jetzt wird Zeit, dass die Folge vorbei ist, ey. Sag mal.
Das wollte ich schon so lange sagen. Ich habe vor kurzem auf Twitter einen Thread gelesen zu einem Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich das früher durchgesuchtet habe. Und es war Patterson und Findus. Neues von Patterson und Findus. Das war so ein Point-and-Click-Adventure. Patterson und Findus ist ein Kinderbuch, ja, auch eine Serie. Und das Spiel ist super schön gemacht. Es gab so eine Reihe an Spielen. Es gab auch die Löwenzahn-Spiele. Die sind halt so Point-and-Click und animiert, aber halt sehr liebevoll gezeichnet. Ist einfach sehr... Einfach komplett liebevoll, von vorne bis hin.
Patterson und Findus ist dieser alte Mann mit dem Strohhut und der Katze,
genau.
Ne?
Genau, ich weiß nicht, ob es ein Strohhut ist, es ist ein lächerlich großer Hut, der ihm aber irgendwie steht. Also Patterson kann den Hut tragen.
Ja.
Und eine Katze, die aus irgendeinem Grund Klamotten anhat.
Hat die nicht eine Latzhose an?
Ja, so eine grüne Latzhose.
Ja, ich kann mich erinnern.
Wahnsinn, wahnsinnig tolles Spiel. Und da hatte der Mensch, der irgendwie was dazu geschrieben hat, ich kriege es nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall hat irgendjemand einen Link gedroppt, wo man das Spiel runterladen konnte. Ich habe es gemacht, habe auch riskiert, da mir ein Virus einzufangen.
Ja.
Ja, wo ich dachte, hey, ich riskiere jeden Tag, mir ein Virus einzufangen. Da macht ein Zweiter jetzt keinen Unterschied.
Gott, hast eine Maske getragen beim
Download. Oh ja, ich habe die Aha-Regeln beachtet. und kein Virus, war einfach das Spiel und ich bin gerade wieder knietief drin.
Und das ist auf deinem PC?
Genau, und das ist so wirklich so ein Spiel, das kam, glaube ich, in 98, 99 raus, keine Ahnung. Also das gab es bei dir in der Bibliothek oder in der Bücherei wahrscheinlich damals auch. Konntest du ausleihen und nicht zurückgeben. Und ich lieb's und das war so ein Blast from the Past. Es war total schön und ich habe das Gefühl, diese ganzen alten Spiele, auch die Löwenzahn-Spiele und so, ich hätte dafür auch Geld ausgegeben, aber die gibt's nicht mehr. Die gab's früher als CD und die gibt's nirgendwo mehr. Wenn die irgendwie einen Online-Handel wieder, also das würde sich, glaube ich, mega gut verkaufen.
Hast du mal geguckt, so eBay Kleinanzeigen oder so?
Ja, aber wenn dann als CD und ich habe ja nicht mal mehr ein CD-Laufwerk.
Ja.
Also das müsste irgendjemand mal, das hat ja irgendein netter Hacker, das ja gemacht, das Digitalisieren zum Download anbieten, weil es sind ja auch nur irgendwie so 60 Megabyte.
Ja. Und was muss man machen bei dem Spiel?
Ist Point and Click, man ist auf dem Hof
und
man muss halt so Gartenarbeit leisten. Klingt erstmal scheiße, aber du hast einen kleinen Garten, um den du dich kümmern kannst.
Ja.
Und ganz viele kleine Minispiele.
Musst du in den Garten Skulpturen reinstellen.
Du kannst da Skulpturen reinstellen, um es anspruchsvoller zu machen. Dann kommen mehr Spaziergänger. mittendrin, also wenn man alle Minigames einmal durch hat, kommt plötzlich ein Kurier und sagt, hey, es gibt nicht einen ominösen Gärtner. Und der Gärtner ist derjenige, der düngen kann.
Mhm.
Und der wurde aber entführt. Und dann öffnet sich so ein kleines Portal und dann kommt man in so ein Tunnelgewölbe raus.
Ja.
Und man muss sich durch den Tunnel irgendwie klicken.
Ja.
Und da Rätsel lösen, um den Gärtner am Ende zu befreien. Und ich konnte es, also früher, ich habe es sehr lange gespielt und ich bin immer bis zum letzten Minigame im Tunnel gekommen und nicht drüber hinaus.
Was war das letzte Minigame
im Tunnel? Es war, man musste eine Spieluhr finden im Tunnel.
Ja.
Und die Spieluhr hat eine Melodie abgespielt. Und dann war man, und hier schließt sich der Kreis, in einem Art Kloster. Und ein Mönch hatte ganz viele Glocken. Und da musste man die Melodie aus der Spieluhr
nachspielen
mit den Glocken, damit sich die Tür aufmacht.
Und warum hast du es nicht gekonnt?
Weil ich sehr unmusikalisch war. Und es war auch sehr schwer, also es ist sehr anspruchsvoll. Die Rätsel waren wirklich schwer. Und es war auch noch so eine alte Schwimm- oder Stirbschule von Spielen. Heutzutage ist es ja wirklich einfach
jedes... Du kannst nochmal anfangen.
Du kannst auch vor allem nicht anfangen, ohne 3 Stunden Tutorial durchzumachen.
Ja.
Du wirst wirklich an die Hand genommen, als wärst du minder bemittelt. Und früher war es halt einfach so, ja, hier...
Spiel oder halt einfach nicht.
Ja, du wirst schon irgendwie rausfinden. Also dir sagt niemand, was du machen musst. Und wenn du da nicht weitergekommen bist, warst du halt am Arsch. Es gab auch nicht die Möglichkeit, Tipps zu kriegen oder so. Und ich habe es jetzt hingekriegt.
Hast du es
noch kurz
gespielt?
Davor. Ich bin kurz davor. Ja, meine Freundin hat es gemacht. Ich habe es ja nicht geschafft. Da hat sie mir geholfen. Ich bin kurz davor, den Gärtner zu befreien. Mir fehlt noch das Öl, um die den Mechanismus zu schmieren, damit er nicht so viel Krach macht, damit der Wärter, der den bewacht, nicht da mitbekriegt, dass ich den befreien will. Das sind
so richtig geile Rätsel, ne?
Es ist mega geil.
Das ist echt mega cool.
Also jeder, der mag und sich gerade dran erinnert und denkt, ach stimmt, ja, das habe ich ja früher auch gespielt, einfach googeln, man findet es zum Download. Irgendjemand hat das netterweise gemacht. Nicht mehr schreiben, ich habe den Link nicht. Ich habe damals auch bei Twitter irgendwie gefunden. Hm. Und viel Spaß beim Spielen und beim Rätseln.
Geil, habe ich auch Bock zu spielen.
Ja.
Naja,
das
war die Folge.
Und wir hören uns nächste Woche und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.